Zuspruch am Samstag, dem 13. Januar 2024. Der Lehrtext aus 2. Korinther 4, Vers 16. Paulus schreibt, wir werden nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Die Todesgewissheit ist die Gewissheit, dass man stirbt. Tod und Sterben sind zwei Dinge. Und das muss man immer wieder betonen. Und insofern ist die Todesgewissheit etwas komplett anderes als die Gewissheit zu sterben. Das mag sich jetzt seltsam anhören, ist es aber nicht. Aus der Gewissheit des Sterbens organisieren wir heraus Themen wie Pflegeversicherung, Testament, die Erstellung von Patientenverfügung oder sonstigen Regelungen, bei denen wir hochgradig aktiv, funktional, noch lebendig und tätig sind. Tod und Todesgewissheit. Demgegenüber sind die Merkmale, also folgende vier Merkmale, innewohnend, nämlich Nonfunktionalität, ich komme dazu, Irreversibilität, Universalität und Kausalität. Also vier Punkte. Nonfunktionalität, irreversibel, universal und kausal. Wer tot ist, kann nichts mehr tun. Also der Tod ist auch unumkehrbar, also irreversibel. Und er betrifft alle Menschen ohne Ausnahme, damit ist er universell. Und der Tod ereilt einem aufgrund einer Ursache, also einer Kausalität. Man stirbt nicht einfach so, sondern aufgrund von irgendetwas. Der wesentlichste Unterschied eigentlich zwischen Sterben und Tod ist das Thema der Non-Funktionalität. Also, dass die Person nichts mehr tun kann. Ich hatte Ihnen ja in einem anderen Beitrag über die sogenannte Soziologie des Ausgliederns eines Verstorbenen geschrieben im Thema der Solitarbestattung. Natürlich aktiviert sich der Tote durch seine im Leben noch erzeugten Testamente oder Handlungen. Also wenn zum Beispiel ein Erbe auch Schulden erbt und nicht nur positives Vermögen. Und so kann es teilweise Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis einer, der schon lange tot ist, in Bezug auf die Handlungen, die er noch zu Lebzeiten funktional hat vornehmen können, auch nach dem Tod nachwirkt. Aber nach seinem Todeszeitpunkt kann er nichts mehr tun, unterschreiben, machen, veranlassen oder was auch immer. Das muss er vor dem Tod tun. Wenn Paulus heute zwischen der äußeren und inneren Vergänglichkeit oder Endlichkeit irgendwie spricht, also dass man äußerlich verfällt und innerlich Tag zu Tag erneuert wird, so hängt das damit zusammen, dass möglicherweise, je älter man wird, die Erwartung auf die Hoffnung zum Leben nach dem Tod deutlicher wird. Aber diese ist zumindest nicht in unserem heutigen Rechtssystem funktional. Also die, die im Himmel sind, können keine Botschaften mehr senden, die dann zu befolgen wären. Nämlich rechtsauffassungsmäßig ist es so, dass quasi zumindest in den rationalisierten Gesellschaften Antworten oder Anforderungen aus dem Jenseits nicht mehr befolgt werden. Dass das sich jetzt möglicherweise seltsam anhört, ist aber durchaus in anderen Situationen auch nachvollziehbar, wenn man zum Beispiel durch Passionen oder die Geisterbeschwörung versucht, irgendetwas von einem Verstorbenen noch als Antwort zu erhalten, wo der Schatz vergraben ist oder was auch immer. Gut, haben wir im Sinne der Rechtsnorm, was tot ist, bei uns gerade nicht. Paulus Lust für die Zukunft, ich sag's mal so, wird dann nicht im 4. Kapitel ausgeführt, sondern im 5. Kapitel des 2. Korintherbriefs, nämlich unmittelbar im Anschluss an unseren heutigen Text, den wir haben, nämlich es geht um die Lust an der himmlischen Heimat, die wir anstreben und erst durch den Tod als Eintritt dann erhalten, wenn wir die Auferstehung Christi selbst durchleben. Das setzt aber voraus, dass wir das wollen. Ob diese Entscheidung auch nach dem Tod noch geschehen kann, war lange. Lange Zeit noch in der Diskussion der Theologie und selbst heute im Bekenntnis, dem Apostolikum, steht drin, dass Jesus noch in das Reich der Toten geht. Man geht davon aus, dass er denen, die vom Evangelium noch nichts gehört haben, quasi dort das Evangelium predigt, damit sie dann auch in den Himmel kommen könnten. Das ist aber eine Art Zwischenwelt, das quasi nach dem Tod auch irgendwelche Zwischenleben funktionieren. Die katholische Kirche hat ja daraus ein eigenes Geschäftsmodell gemacht, nämlich nicht die Hölle, sondern davor geschaltet ein Fegefeuer, bei dem man quasi noch büßen kann oder muss und möglicherweise durch Ablass das verkürzen kann. Da stehen wir ja etwas im Evangelischen entgegen. In der evangelischen Theologie gibt es derartige Überlegungen nicht. Wir haben auch relativ wenig Überlegungen, wie der Himmel aussieht, was ich ja schon mal in einem anderen Zuspruch ausgeführt habe. Wie auch immer das vonstatten gehen wird, ich glaube, ich freue mich darauf. Vor allem dann, wenn ich einige von diesen notwendigen und üblen Auseinandersetzungen noch erfolgreich beendet habe. Zuspruch am Samstag, dem 13. Januar 2024. Mein Name ist Dieter Becker.